Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und einem weiteren Themenmonat von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht. Wie man vielleicht hört, bin ich ein kleines bisschen angeschlagen nach der DOG. Ich freue mich aber umso mehr, dass es heute klappt, dass ich mit Professor Carsten Meyer aus Graubünden, auch bekannt als Grischun in Davos, sprechen kann. Schön, dass Sie heute dabei sind.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einladung und herzliche Grüße nach Bonn.
Ja, sehr gern. Vielen Dank. Wir sprechen in diesem Themenmonat über Netzhaut. Danke nochmal ganz herzlich Bayer fürs Möglichmachen. Und wir starten in der ersten Folge mit einem, man könnte sagen, alten Hut. Mich persönlich verwirrt er aber immer noch. Und deswegen bin ich ganz, ganz glücklich, dass wir uns heute einmal einen Rundumschlag angucken. Nicht wirklich Studie, aber ist ja eher so eine Zusammentragung, so ein Paper zur Therapieoption für das RCS. Herr Professor Meyer, warum ist es sinnvoll, dass wir uns das heute nochmal anschauen und was begeistert Sie gerade an dieser Studie?
Ja, ich denke, die RCS ist natürlich eine Erkrankung, die uns ein Leben lang begleitet. Wir haben viele Patienten, es sind meistens junge Patienten, die von dieser Erkrankung betroffen sind. Es gibt eigentlich ja keine richtig zugelassene Therapie oder nur eine Therapie, sondern es gibt eine Reihe von Therapieoptionen, die unterschiedliche Ansätze haben. Und das Ganze ist natürlich so ein gewisses Chamäleon, weil es fängt natürlich schon damit an, wie teile ich überhaupt die Erkrankung ein? Was sind die Ursachen? Da gibt es viele Beobachtungen. Neudeutsch sagt man viele Biomarker, die diese Erkrankung zeigen, die ich unterschiedlich angehen kann. Es gibt Sachen, die haben wir schon vor 10, 15 Jahren, die kennen wir. Es sind da neue Ansätze hinzugekommen. Und jeder hat natürlich auch unterschiedliche Herangehensweise beziehungsweise so First-Line-Treatment, Second-Line-Treatment. Und dann hängt es natürlich ab. Viele kennen die Low Fluence oder Half-Dose PDT, wo wir zum Teil auch jetzt einfach mal, was sicher eine sehr lange untersuchte Methode ist, aber wo es zum Beispiel dann auch einfach Lieferschwierigkeiten gibt und wir zwar eine gute Therapie haben, aber die wir manchen Patienten gar nicht zukommen lassen können.
Da das Paper sehr lang ist und auch wirklich sehr lesenswert, also es umfasst sagen wir mal 11 Seiten, die man lesen kann und an denen man lernen darf. Also das lohnt sich wirklich, sich das auszudrucken. Natürlich noch anhand dieser Folge zu kommentieren und sich irgendwo hinzulegen. Werden wir uns ein bisschen auf ein paar Dinge fokussieren und nicht absolut alles. Also Sie hatten schon die Biomarker angesprochen. Fände ich ganz spannend, wenn wir da nochmal durchgehen. Aber vor allen Dingen auch durch die Therapie und vielleicht auch noch ein bisschen am Anfang die Pathophysiologie besprechen. Zum grundsätzlichen Aufbau. Ich hatte ja gesagt, das ist nicht wirklich eine Studie im eigentlichen Sinne. Wie ist es zu diesem Paper gekommen?
Naja, das ist eigentlich ein Review-Paper, wo über 950 Papers zu diesem Thema durchforstet wurden und dann praktisch die Essenzen daraus gezogen sind, was für pathophysiologische Mechanismen kennt man. Und dann, welche Therapieansätze hat man mit welchen Erfolgschancen und natürlich auch dann mit entsprechenden Evidenz. Das heißt, wie groß sind diese Studien, wie gut lassen sich diese Therapien belegen, um daraus dann eine entsprechende Therapie anzusetzen. Bei der Pathogenese, gut, die meisten von uns kennen es ja, sind eigentlich zwei Sachen. Wir haben natürlich einerseits eine choroidale Dysfunktion, die sozusagen Schrankenstörung. Wir kennen alle, die das praktisch zwischen dem Pigment, das ist heute im OCT, dass wir eine häufig Verdickung der Choriocapillaris finden als Biomarker, die dann zu einer Leckage in der Choriocapillaris führt und dann zu einer Hyperpermeabilität. Man nimmt hier proinflammatorische Faktoren als Ursache mit dazu und die liegen in unterschiedlichen Tiefen der Aderhaut und Choriocapillaris Und es gibt dann auch Überschneidungen, dass es nicht nur eben sozusagen einer solchen Verdickung dieser Gefäßschicht kommt, sondern auch gewisse Leckagen und proliferative Formen, die dann natürlich auch davon abzugrenzen sind, dass es dann eben nicht nur eine wirkliche CNV ist. Neben dieser choroidalen Dysfunktion haben wir die Dysfunktion des Pigmentepithels, die man ja häufig ganz eigentümlich in dieser Fountain in der Angiografie sieht, dass also wirklich die Zonula occludens, also zwischen den einzelnen Pigmentepithelzellen, es zu einem Aufbruch kommt und dass dadurch aus der Chorio capillaris durch das Pigmentepithel Flüssigkeit in den subretinalen Raum geht. Also wir haben einerseits eine Pigmentepithel-Schrankenstörung und auf der anderen Seite eine Dysfunktion des retinalen Pigmentepithels. Auffällig ist natürlich, was wir alle wissen, das sind häufig junge Patienten, häufig Männer, die besonders viel Stress haben. Das sind so die häufig die Risikofaktoren, die wir die bekannt sind. Es sind Cortisoneinnahme, es gibt Patienten, Tumorpatienten, die das in höherer Konzentration haben. Neuerdings auch wie bei vielen Erkrankungen natürlich Darmerkrankungen, Helicobacter pylorii, aber auch andere Erkrankungen. Ja, letztendlich ist es Viagra zum Beispiel, was einfach eine verbesserte Durchblutung auch der Chorio capillaris führt und in dem Sinne eben zu einer Überperfusion sozusagen auch und in dem Sinne dann zu einem zu einer RCS führen kann. Und aus diesen unterschiedlichen Beobachtungen, unterschiedlichen Biomarkern rühren dann eigentlich auch unterschiedliche Therapieoptionen.
Ja, finde ich sehr spannend, dass Sie das nochmal, Sie haben das sehr schön zusammengefasst. Also hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Das Paper hat das ein bisschen länger ausgeführt. Ich finde es sehr spannend, dass sich dieser Begriff der Managerkrankheit immer noch hält. Nur bei was für Patienten denken Sie dann eher an Corticosteroid bedingte Veränderungen oder was würden Sie noch in einem OCT erwarten?
Ja, das also bei den Erkrankungen einerseits Patienten, die erhöhte Cortisonproduktion haben, ob das jetzt in der Nebenschilddrüse ist, aber auch dann endogene Cortisoneinnahme haben, Patienten, die eine Transplantation hinter sich haben, und dementsprechend eine erhöhte Cortisoneinnahme daran gebunden sind.
Okay, also Sie würden das jetzt aber auch nicht unbedingt bei jedem Patienten testen oder würden Sie das immer machen, wenn die Patienten zuerst zu Ihnen kommen?
Also ich sage eigentlich, ich finde, das ist so eine Erkrankung. Jeder hat so sein Therapieschema und macht das. Vieles ist ex adjuvantibus, try and error. Ja, also ich habe häufig Patienten, wo ich wirklich, ich meine, das geht ja damit los. Die nächste Einteilung ist akut und chronisch. Man sagt ja eigentlich, akut sind so die ersten 6 Wochen, wo man eigentlich die Erkrankung ruhen lässt. Ich bin ein unruhiger Mensch. Ich will den und Patienten, ja, das sind natürlich, ich sag mal, Managerkrankheit, das sind junge Patienten, die noch im Arbeitsleben sind und die sagen, Herr Doktor, ich kann nicht mehr gucken. Ja, machen Sie was. Es ist natürlich auch, natürlich muss man ihnen sagen, sorgen Sie dafür, dass Sie den Stress reduzieren, bis hin zur Psychotherapie, dass man das macht. Aber jetzt mal ganz pragmatisch, es ist so, wir wissen alle, wir brauchen oder können auf eine Therapie mehrere Wochen verzichten und sollten die Akutphase abwarten. Viele Patienten kommen aber auch, bis sie dann wirklich bei einem sind, ist das Geschehen schon 3-4 Wochen im Gange. Und da muss man sich aber überlegen, wie kann ich das jetzt sozusagen wieder, diese Flüssigkeit ausschwemmen, wenn sie persistiert. Ich würde erstmal eine gute Diagnostik machen, wobei das OCT sicher, dass das heute die Hauptdarstellungsweise ist. Man kann natürlich eine Angiografie, man kann ICG-Angiografie auch noch machen, aber ich sag mal, vieles sieht man ja schon eigentlich beim OCT. Man sieht junger Patient, typische subretinale Flüssigkeit, umschriebene Pigmentepithelabhebung, zum Beispiel auch für eine Verbreiter der Choriocapillaris-Komplex. Das kann ich ja das kann ich ja relativ einfach nicht invasiv machen. Das reicht mir für den Anfang eigentlich auch erstmal als Diagnose und man legt dann sicher erstmal los. mit einer Therapie. Man kann sicher, ich persönlich fange sogar auch noch mit topisch an, dass ich nicht steroidal das versuche auszuschwemmen. Ja, wir haben viele Patienten, die aus in Graubünden aus Gebirgsdörfern kommen. Den kann ich jetzt nicht sagen, ja, wir machen jetzt nach 6, 8 Wochen, ich schicke sie jetzt mal viele Kliniken, uns eingeschlossen. Wir haben gar nicht zum Beispiel eine PDT zur Verfügung oder Mikropulsleser. Da ist immer so ein bisschen die Frage, wie kann ich eigentlich versuchen, die Resorption der subretinalen Flüssigkeit fördern oder vorantreiben, dass es schneller weggeht? Und wie kann ich das dann adjustieren? Also ich glaube, es gibt so zwei Sachen. Wie kann ich sozusagen die Leckage hemmen?
Ja.
Medikamentös? Oder mit Laser. Da gibt es natürlich verschiedene Laser. Ich kann den ganz normalen Argon nehmen. Ich kann den eine Mikropulslaser nehmen, wenn das entsprechend zur Verfügung steht. Und dann kann man daraus, dann mache ich das schrittweise. Was ich mache, die Therapie sehr besonnen, schrittweise. Also ich mache nicht so einen Polypragmatismus. Ich fange schon breit an mit meiner Therapie und dann gucke ich aber, wenn ich zum Beispiel mit zum Beispiel Nevanac das auch versuche am Anfang assistierend auszuschwemmen, dann gebe ich das auch. Die sollen das ruhig mehrfach nehmen am Tag. Man kann auch noch Glaupax zum Beispiel zusätzlich geben. Und dann gucke ich aber nach 2 Wochen drauf. Dann will ich einen Effekt sehen.
Ja.
Dann setze ich das aber nicht sofort ab und habe dann ein Rebound-Phänomen, sondern ich würde dann sukzessive, dann sage ich, gehen Sie jede Woche einen Tropfen runter und ich möchte das sehen, dass die Flüssigkeit sich entweder weiter reduziert, aber auf jeden Fall nicht mehr nimmt, dass ich also immer Aktio-React, dass ich also praktisch jeden einzelnen Schritt beobachten kann. Und da gehe ich erstmal mit den Medikamenten ran, die uns zur Verfügung stehen für subretinale Flüssigkeit. Und dann kann ich natürlich auch noch spezifisch, wie hier im Paper angeschrieben, das sind aber für mich immer noch eigentlich auch Second-Line-Therapieoptionen, dass ich dann auf Medikamente gehe, wie zum Beispiel die photodynamische Therapie. Ja, da wissen wir, das ist meiner Meinung nach eins der wirkungsvollsten, ist die längste Therapie. In meiner Assistenzzeit wurde das damals von Professor Schmidt-Erfurt in Lübeck, liefen die Zulassungsstudien, also ich kenne das damals noch, TEP und VIP für die AMD als Zulassungsstudien. Wir wissen heute, für die RCS brauche ich diese hohen Konzentrationen nicht. Deswegen macht man Half-Fluence oder Half-Dose. In der Regel macht man Half-Dose, weil man einfach nicht so viel Medikament benutzen will. Das ist mit Sicherheit eine sinnvoller Einsatz bei wirklich chronifizierten Patienten. Es gab dann sozusagen auch, ich kenne es selber auch aus meiner Lübecker Zeit von Professor Reuter, der dann später der Ordinarius in Kiel geworden ist, aus seiner Zeit am Laserzentrum mit den mikrogepulsten Lasern. Und es gibt ja auch viele Vergleichsstudien, wo entweder die PDT oder der Mikropulslaser besser oder ähnlich funktioniert hat. Für die PDT gibt es einfach eine höhere Evidenz. Lage, weil natürlich es gibt viel mehr Studien, das wird auch in dem Paper beschrieben und es wird auch als eine der bestbelegten Therapieoptionen vorangestellt. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist natürlich die am längsten etablierte Therapie, ja, die haben wir jetzt seit über 30 Jahren. Der Mikropulslaser ist erstmal nur an wenigen Zentren eigentlich verbreitet. Er ist auch sehr selektiv möglich. Und ich selber mache auch vereinzelt bei RCS-Fällen, wenn ich wirklich den Quellpunkt sehe und der eben doch mit einem genügenden Abstand von der Fovea ist, auch mal einen Argon-Laser, also mit einem ganz normalen Laser, kann man das, kann man das ja auch okkludieren. Also es gibt nicht das Patentrezept, sondern jeder hat sozusagen so sein Kochrezept, wie er erst mit topischer Tropfenapplikation, mit einer Laserapplikation, die er zur Verfügung hat.
Ich würde an der Stelle gerne einfach auf das Schema nochmal kommen, um da ein bisschen, auch wenn ich Sie da jetzt leider unterbrechen muss, weil genau das beschreiben die ja hier auch. Also die haben am Ende der Studie ein sehr schönes Schema nochmal vorgestellt, was mir persönlich auch hilft. Also Sie hatten vorhin auch erwähnt, nach 6 Wochen werden Sie schon nervös, das würde ich wahrscheinlich auch werden. Aber ich habe jetzt auch nicht annähernd Ihre Erfahrung. Nur hier werden immer wieder 3 Monate auch besprochen. Also 3 Monate scheint die Scheide zwischen akut und chronisch zu sein. Das finde ich irgendwie nochmal ganz wichtig erwähnt zu haben, da das ja jetzt auch ein Konsensus-Paper ist, bei dem viele Experten sich auch nochmal anhand von diesen, also aus diesen über 900 Studien haben die ja 72 rausgefiltert, die denen dann wichtig waren. Und da haben die ja dann gesagt, okay, darauf einigen die sich so ein bisschen. Und da bin ich als Assistenzärztin natürlich immer wahnsinnig froh, weil wie Sie schon sagen, jeder hat da sein eigenes Kochrezept. Das macht es wahnsinnig schwierig, vor allen Dingen zu lernen. Wenn man erstmal die Erfahrung hat, ist es was anderes. Nur wenn man es lernt und irgendwann im Zweifelsfall in der Facharztprüfung sitzt und dann mit dem mit dem RCS oder CSC, also es gibt ja viele Möglichkeiten der Abkürzung, wenn man damit konfrontiert wird, dann ist es immer gut, ein Schema im Kopf zu haben. Und Sie haben jetzt so viele Punkte schon genannt, dass ich das gerne zum Abschluss dieser Podcast-Folge einmal in eine Reihenfolge bringen würde. Vielleicht können wir es einmal zusammen durchgehen. Wir hatten jetzt den Step 4 quasi schon perfekt besprochen, aber da kommen wir dann gleich zu. Step 1 war, der erste Schritt war Confirm Diagnosis and Reduce Modifiable Risk Factors. Also das, was Sie auch schon gesagt hatten. Dann, ja, vielleicht mögen Sie einmal durchführen.
Ja, also eben wie gesagt, man muss ja sich erstmal sicher sein, ist es überhaupt eine RCS? Also was spricht dafür? Wir haben vorhin über die Biomarker gesprochen, dass ich eine choroidale Verdickung habe, dass ich typische subretinale Flüssigkeit habe, dass ich keine anderen Erkrankungen habe, dass es nicht dann doch noch eine CNV oder Sonderform der CNV ist, dass es eine Harada Disease ist. Das sind natürlich häufig Erkrankungen, die sehr selten kommt. Also sowas muss man im Hinterkopf behalten. Spielt sicher in den Papers sind ja auch viele asiatischen Autoren, spielt natürlich in dem Rahmen sicher eine wichtige Rolle.
Als nächstes schauen die ja hier dann tatsächlich aufs OCT, so wie Sie das auch gesagt hatten. Wie unterscheiden die es da?
Wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal, dass sie erstmal gucken, subretinale Flüssigkeit, Pigmentepithelabhebung, dann auch eben ist Rezidiv, bei Rezidivformen, dass es zu schon gewissen subretinalen Pigmentepithelvernarbung kommt. Und das ist eben, dass ich eine CNV letztendlich ausschließen kann, dass es eine choroidale Proliferation nicht doch in dem Rahmen, da gibt es ja immer Mischformen,
ja.
Dass man sowas hat, denn die muss ich natürlich dann anders behandeln. Das ist dann da steht dann die Proliferation im Vordergrund und die muss ich natürlich eher antiproliferativ mit Anti-VEGF sozusagen behandeln oder früher mit zum Beispiel einer photodynamischen Therapie.
Im Schritt 3 gehen die dann auf die Charakteristika ein, sagen nochmal genauer, ob es akut oder chronisch ist. Und da empfehlen die wohl auch, das 3 bis 4 Monate zu monitoren und sich anzuschauen, wenn es eine fokale Leckage hat.
Das ist richtig. Also es gibt immer Patienten, die das so ein bisschen fluktuierend ist. Das heißt, die Flüssigkeit nimmt zu, die Leckage ist nicht sofort weg. Das ist also nicht wie bei unseren Diabetikern, wo ich eine Injektion gebe und das komplett weg ist, sondern bei vielen kann es entweder nur partiell sich verschließen. Deswegen sind ja auch diese Therapien nie so ganz durchschlagen, sondern bei vielen kommt es zu einer Linderung bis zu einer Spontanheilung. Was jetzt die Oberhand ist, ist immer die Frage. Aber es ist sozusagen ein Mix immer aus der Erkrankung selber und dann der Therapie mit, zum Beispiel, wenn man dann jetzt auf die PDT, die mit Sicherheit die verbreiteste Therapieoption ist, die man bei chronischer RCS einsetzt.
Das fand ich sehr spannend, dass Sie hier wirklich dann auch noch mal so einen Cut gezogen haben. Ich kann wirklich nur empfehlen, sich die Studie auch mal anzugucken. Da haben die viele schöne Bildchen, das finde ich ja immer ganz gut. Und dann am Ende eben dieses Schema. Die haben hier in dem Step 3 dann auch geteilt in akut und chronisch und eben auch noch in extrafoveal und subfoveal. Und wie Sie gerade schon sagten, mit der PDT und im letzten Step 3 haben wir auch nochmal gesagt, okay, ist es chronisch subfoveal und findet sich da dann halt schon eine CNV, ja oder nein? Und haben dafür auch immer noch gerne ein OCTA gemacht. Und im Step 4, um jetzt darauf zu kommen, was Sie gesagt hatten, sind die dann bei den Subfovealen hergegangen und haben eine PDT empfohlen. Und bei den Extrafovealen haben die entweder eine PDT empfohlen oder, genauso wie sie das auch erklärt hatten, ein fokales Lasertreatment. Also das fand ich irgendwie sehr schön, dass sie da vorhin drauf gekommen ist. Jetzt kann man da so guten Anschlusspunkt schließen. Und wenn man halt eine CMV sieht, genauso wie sie gesagt hatten, da muss man eben mit Anti-VEGF anfangen. Aber das hat für mich so ein bisschen Ordnung reingebracht in dieses das eigene Süppchen kochen. Das finde ich sonst ein bisschen schwierig. Und so kann man diesen Wissensschatz, also ich finde, man merkt das sehr, wenn man sich mit ihnen unterhält. Sie haben einfach wirklich viel Erfahrung und sie haben so ein Gefühl auch, bei welchen Patienten sie jetzt was machen können. Das fehlt mir ja komplett.
Ja, das will ich gar nicht mal sagen. Also ich meine, sie haben das sehr schön auch ausgearbeitet. Ich denke, wir haben ja auch noch das Aldosteron, also ich sag mal, das ist so ein neuen Therapieansatz, der sicher, also ich sag mal, ich würde es genau, wie Sie es gerade beschrieben haben, auch erstmal bei unserem ophthalmologischen Handwerkszeug die einsetzen. Die PDT, wenn ich eine CNV, wie Sie sagten, dann mit Anti-VEGF arbeiten, selektiver Laser eben, ich muss Hand aufs Herz, ich weiß gar nicht, wer das in der Schweiz anbietet. Ich kenne das noch aus Deutschland, da gibt es mehrere Zentren, das war damals auch sehr verbreitet. Aber es gibt eben, ich finde das toll, dass es heute eben auch noch andere Ansätze gibt, dass man dann eigentlich sagt, so, wir gehen jetzt eigentlich auch nochmal auf die Glukokortikoide ein und versuchen auf der Schiene der Therapie habhaft zu werden. Weil, wie gesagt, es ist nicht one fits all, sondern es gibt eben viele Therapieoptionen, die wir zur Verfügung haben, und es muss nicht bei jedem die gleiche Therapie, also das gleiche Therapieschema in der gleichen Form angewendet werden, sondern es gibt da große Variationen. Und also ich habe das auch gerade zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen. Ich glaube schon, dass es da auch nochmal unterschiedliche Gewichtungen in der Ausprägung der Erkrankung gibt.
Ja, also man merkt, es bleibt sehr variabel, aber ich bin froh, dass wir uns einmal durch diese Studie durchgearbeitet haben. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns dafür Ihre Expertise geliehen haben, Herr Professor Meyer. Das war ja schon mal ein sehr guter Einstieg in den Themen Netzhaut. In der nächsten Woche geht es sehr spannend weiter. Da unterhalten wir uns über das, was wahrscheinlich nicht nur die Patienten, sondern auch die behandelnden Ärzte massiv beschäftigt, nämlich wie kann man die VEGF-Behandlung oder die Anti-VEGF-Behandlung, Entschuldigung, immer weiter ausweiten, sodass die Behandlungslast geringer wird, eben anhand von Aflibercept 8 Milligramm. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten. Vielen herzlichen Dank an der Stelle schon mal, Herr Professor Meyer.
Ganz herzlichen Dank.
Dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.